Ein regnerischer Tag in Mönchengladbach. Es ist der 2. Mai 2020 und wenn ich so nach oben schaue, dann ja, muss ich schon sagen, erinnere ich mich an zahlreiche Regenspiele im Bökelbergstadion. Keine Ahnung, ob das bei dir, Moritz, auch so war. Warst du jemals im Bökelbergstadion?
Bökelberg war meine einzige, erste und auch letzte Fußballheimat, muss ich sagen. Ich bin kein wirklicher Fußballfan, muss man sagen, aber in meiner Vergangenheit war ich natürlich Gladbach-Fan und habe immer noch zu Hause so ein Diebels-Trikot. Also Diebels noch Sponsor von Mönchengladbach war und natürlich war ich im Bökelberg und ich glaube, dieses Gefühl, was die Gladbacher damals hatten, als sie dann immer so einen Kilometer vorm Stadion waren und schon diese Gesänge hörten aus diesem Tal, das war ja so ein Talstadion da in einer guten Wohngegend.
Ja, Icon, integriert. Ganz einfach, Icon.
Icon, yes, I can. genau, da war das Stadion und also ich habe da wirklich ganz, ganz coole Erinnerungen dran, umso trauriger, dass wenn man jetzt da langfährt, irgendwie nicht mehr so viel zu sehen ist davon, ne?
Ja, ich war wirklich mit meinem Dad, war ich immer im Bökelbergstadion und ich hatte ja Vorspiele. Ich bin ja sozusagen, also nicht rein sexueller Art, sondern rein fußballerischer Art.
Ja, ich wollte gerade sagen, einige.
Ich habe ja im Haus Lütz trainiert und wir hatten vor den großen Spielen wirklich unsere großen Spiele sozusagen, als kleine Bambinis und alles. Und das war einfach nur, das ist so prägend gewesen in meinem Kopf. Und später, ja, Block 28 oder Nordkurve, ich habe es mir immer ausgesucht. War ich tatsächlich im Stadion und ich habe unten auf der Hindenburgstraße, da haben wir gewohnt und man konnte die Spiele, wenn der Wind richtig wehte, konnte man wirklich bis unten hören. Also du hast jetzt sozusagen, hast du zeitversetzt immer gehört, wenn ein Tor gefallen ist.
Ja, zeitversetzt, 3 Stunden später, keine Ahnung, was du da für ein komisches Klima hattest in Gladbach, aber irgendeine Atomwolke hat dann diese Gesänge darüber gebracht. Mit dem Trommeln von Manolo übrigens noch, ne? Vielleicht
eine
um
Legende.
Da ein bisschen nostalgisch zu
Manolo
werden.
Manolo und überhaupt Martin Dahlin, Thomas Kastenmeier, die ganzen Legenden.
Heiko Peter Herrlich, Wimhoff. Thomas Kastenmeier, Karl-Heinz Flips. Warum reden wir eigentlich so viel über Gladbach?
Sollen wir mal drauf kommen direkt?
Komm, hau raus.
Ja, okay. Also ich muss eins vorwegnehmen. Punkt 1, ich faste gerade. Also wenn ich irgendwelche Wortfindungsstörungen haben sollte, es sei mir verziehen. Und Punkt 2, nochmal ganz kurzes Feedback. Wir haben ja in der letzten Woche und in den vergangenen Wochen für Südafrika, für deine Mutti und für People of Love Geld gesammelt und wir sind jetzt weit über 8.000 Euro schon hinaus und das ist mindblowing für unseren Podcast und ich finde wir finden, man sollte nicht nur in die weiten Länder und Städte gucken, sondern es ist auch wichtig zu wissen, wo man herkommt und wir kommen, ja, ich jedenfalls, aus Mönchengladbach und unser heutiger Gast kommt auch aus Mönchengladbach, ist eine Gladbacher Jungen und die Gladbacher, da bin ich mir sehr sicher, die kennen diese Gestalt und dieses Geschöpf auch sehr, sehr gut. Und deshalb begrüße ich wirklich sehr ehrenvoll unseren Gast für heute. Es ist Thorsten Knippertz, auch Knippi genannt. Herzlich willkommen, hallo.
Vielen, vielen Dank. Danke für die Einladung. Und als Gestalt bin ich auch noch nie anmoderiert worden. Das erste Mal. Einmal ist immer das erste Mal. Ich freue mich. Aber
Wie gesagt, ich faste.
Es ist eigentlich euer Podcast, aber ich habe natürlich direkt eine Frage. Ich habe euch ja von Anfang an jetzt eben schon zugehört. Moritz, du hast gesagt, ich war Gladbach-Fan. Ist das nicht mehr so? Was ist passiert? Was bist du jetzt?
Ah, was bin ich jetzt? Also ich wohne ja in Düsseldorf, ne? Jetzt kommt erstmal die Klarstellung. Ich habe mit dem Düsseldorfer Fußballverein habe ich hier nichts zu tun, obwohl ich hier wirklich auch 300 Meter entfernt wohne von der, ich glaube, Esprit Arena heißt die mittlerweile. Nee, also ich war Gladbach-Fan und eigentlich liegt es daran, dass ich gar nicht mehr so ein großer Fußballfan insgesamt bin. Ich bin so dieser klassische Pseudo-Fußballfan, der sich ein Deutschland-Trikot kauft, wenn Deutschland wieder spielt und der auch gerne selber kicken geht und auch selber gekickt hat. Aber ich hatte irgendwie irgendwann so mal die Wahl, wollte ich jetzt, sag ich mal, mich als Fan verleidenschaften oder irgendwie selber den Sport machen und dabei ist leider das Fansein irgendwie auf der Strecke geblieben. Trotzdem muss ich sagen, wenn ein Verein, dann kommt für mich auch nur Borussia Mönchengladbach in Frage, einfach aufgrund meiner Vergangenheit und des Großwerdens auch in dieser herrlichen Stadt Mönchengladbach und den ganzen Erinnerungen drumherum. Und ich finde auch nach wie vor, es ist ein echt geiler Verein, zumal ich mit dem Notarzt-Einsatzfahrzeug, wenn ich immer losfahre in Gladbach, genau gegenüber vom Nordpark stehe. Und allein das reicht auch als Fan, durchgehen zu können, oder?
Da müssen wir ganz kurz den Knippi noch einholen. Du bist Arzt und ich bin Intensivpflegekraft. Und wir sind beide natürlich dann auch bei solchen Ereignissen ganz gerne involviert, wenn also Gladbach spielt oder wenn irgendwelche Demos sind und so weiter und so fort. Und wir sind da im Gladbacher Umfeld schon sehr unterwegs, was dann die Heilkunde angeht.
Genau. Ich weiß, ich habe mich natürlich im Vorfeld schlau gemacht, was ihr so macht in dem Podcast, ob ich nicht eine Einladung zu irgendeinem rechtsradikalen Podcast bekomme.
So eine Fetisch.
Ja, Fetischveranstaltung fände ich jetzt nicht so schlimm. Da können wir darüber reden. Ich hatte sowieso vor, euch am Ende des Podcasts zu fragen, ob ihr mir nicht ein bisschen Ketternes Dormicum besorgen könnt.
Ja,
Nach meinem letzten Fußbruch war das eine sehr anregende Erfahrung, muss ich sagen. Wobei mein Onkel, der ist auch Notarzt, hat mir erzählt, dass man da auch ganz schlechte Trips von bekommen kann. Meiner war gut.
Onkel Knipperts, der alte Ketaminspritzer. Man kennt ihn.
Was hast du denn gemacht? Was ist da passiert mit deinem Bein?
Wir haben auch Fußball gespielt auf einem der Kunstrasenplätze am Borussia-Park. Klar. Und zwar mit den Götterfohlen. Das ist die Geschäftsstellenmannschaft von Borussia Mönchengladbach. Nun muss man dazu sagen, dass es 2 Tage nach Vatertag war. Das heißt, es könnte sein, dass Restalkohol im Spiel war. Dazu kam, dass ich der, glaube ich, mit Abstand Älteste auf dem Platz war. Ich sollte eigentlich schon längst draußen sein, aber wir hatten zu wenig Leute, also habe ich durchgespielt und knapp 5 Minuten vor Schluss, dann lässt der Muskeltonus so ein bisschen nach. Man hat nicht mehr so die Kontrolle über seine Muskeln. Ich war schon relativ erschöpft, bin gestolpert nach einem kleinen Schubser, also es war, glaube ich, nicht mal ein Foul und dann ist mein Fuß, stand dann leider in die verkehrte Richtung.
Ja, wenn die Spannung nachlässt.
Seitdem mache ich es auch umgekehrt. Ich konzentriere mich jetzt voll und ganz auf das Fan- bzw. Stadionsprecher sein und spiele keinen Fußball mehr. Ich traue mich einfach nicht mehr.
Aber ey, jetzt habe ich direkt aus medizinischer Sicht mal eine Frage. Also Knippi, du hast tatsächlich Ketanes Dormicum gekriegt. Das kann ich so bestätigen. Das machen wir bei so Frakturen und Repositionen, also Wiederherstellung der Knochenform und Schmerzlinderung immer. Und ich habe selber noch nie genommen, muss ich sagen, noch nie bekommen, aber ich gebe es ständig. Kannst du dich dran erinnern? Und jetzt bitte sag ja.
Ich kann mich definitiv dran erinnern. Und zwar, es war ganz original wie in einem ganz weirden Spiel auf der PlayStation, wo du in neue Level kommst. Und es waren wilde Lichter. Kennt ihr den Film Inception, wo man in verschiedene Ebenen
kommt? Ja, klar.
Und ich war, glaube ich, in 9 verschiedenen Ebenen, bin immer dem Licht näher gekommen und habe gedacht, ach, wenn Sterben so ist, dann ist das überhaupt nicht so schlimm.
Ja.
Und bin dann aber kurze Zeit später im Notarztwagen wieder aufgewacht und war fast ein bisschen traurig, dass es vorbei war.
Ich mache sie sofort weiter. Sie haben mir den Rausch genommen.
So ungefähr. Also, das war wild. Das war wie ein richtig cooler Traum, wie in einem Videospiel. Aber wie gesagt, also ich habe auch gehört, dass andere das nicht so gut vertragen.
Ja, total, weil man ja auch sehr aufpassen muss, in diesem Moment auch die Schnauze zu halten als Rettungskraft, weil du einfach dadurch viel in deiner Birne nachwirkend und rückwirkend durcheinander bringen kannst. Also auch bei Intubation und so weiter mit Ketanest und allem.
Gut, in der Birne durcheinander war es bei mir vorher schon relativ, deswegen konnte man da wahrscheinlich nicht mehr so viel falsch machen.
Ja, lustigerweise die Erklärung dazu ganz schnell, ich will die direkt einschmeißen, weil man weiß ja so ein bisschen den Mechanismus dahinter. Finde ich, könnten wir mal ruhig drüber aufklären. Und zwar greift das Ketanest oder Ketamine an diesem NMDA-Rezeptor an, also ein Glutamat-Rezeptor, N-Methyl-D-Aspartat, so heißt das Ding.
Und ach, ich dachte, das ist der neue Transfer für Gladbach.
Ja, gut. Ganz genau, 3 Millionen Euro. Nee, das ist im Thalamus-Bereich, das ist so das Tor zum Bewusstsein, sagt man. Und genau an dieser Grenzscheide, sag ich mal, zwischen Eintritt von Sinnesreizen ins Bewusstsein und eben auch dem Rausgeben von Informationen, da greift dieses Medikament ein und das sortiert dann eben so ganz merkwürdig diese einfließenden Informationen und dann kommt praktisch wirklich wie so eine, ja, wie als würden irgendwie hunderte Autos von der Autobahn abfahren und die fahren einfach in dein Bewusstsein rein und dein Bewusstsein weiß gar nicht so richtig zu sortieren, was da abgeht. Also krasses Zeug, kann man schon irgendwie nachvollziehen, dass viele sagen, ich nehme das auch so als Droge, ne? Als bewusstseinserweiternde Substanz.
Total, genau, das wollte ich gerade sagen. Da gibt es nämlich auch aktuell keinen Block, dass man sagen kann, okay, hier schieben wir jetzt einen Riegel vor die Hirnschranke oder, dass man sozusagen den Effekt von Ketanest hat, aber den Nebeneffekt nicht. Und man nimmt das sozusagen auch in Kauf, weil es einfach, ja, weil die Vorteile momentan überwiegen. Ne?
Also mit den ganzen Fremdworten, mit denen ihr gerade um euch geschmissen habt, habt ihr wieder den Beweis angetreten, dass ihr alles andere seid als die Bild-Zeitung unter den Podcasts. Also ihr seid nicht der Volkspodcast, sondern man braucht schon ein gewisses Bildungslevel, um euch gut hören zu können. Dabei haben wir mit unserem Turm auf C19 Podcast gedacht, wir hätten die schlauste Hörerschaft ever. Aber ich glaube, die habt ihr, ne?
Ja, wir haben ja gar keine Hörer. Wir funktionieren ja komplett hörerlos.
Nur Hörerinnen.
Genau, ja. Erzähl mal ganz kurz, Knippi, wie ist es bei euch im Podcast? Du kannst mal vielleicht ein bisschen ausholen, was macht ihr dort Feines und seit wann macht ihr das?
Also es gibt ja mehrere. Einmal gibt es den Fohlen-Podcast mit Christian Strassi-Straßburger, dem Fohlen-Radio-Kommentator und Social-Media-Mitarbeiter bei Borussia. Da sprechen wir immer über alles rund um Borussia Mönchengladbach. Wenn die Bundesliga ist, gibt es die Nachspielzeit, dann gibt es den Talk. Jetzt im Moment in der Corona-Zeit haben wir sehr viele Spezials mit Einblicken hinter die Kulissen von Borussia Mönchengladbach, wo wir darüber reden, was macht man als Clubfotograf, was macht der Greenkeeper. Fand ich ziemlich interessant, weil ich manche Sachen überhaupt nicht wusste, dass zum Beispiel die Kapitäne und auch die Schiedsrichter nach jedem Spiel wirklich bewerten müssen, offiziell in einem digitalen Bewertungsbogen der DFL, wie der Platz war. Ja. Also ob der Platz okay war. Das sind so Sachen, die man dann noch nebenbei erfährt. Und dann haben wir, also wir bedeutet Nils Stratmann und ich. Nils Stratmann ist Poetry Slammer und Schriftsteller, ehemaliger Theologiestudent und außerdem Mitglied des Stadionsprecherteams von RB Leipzig. Trotzdem aber ein sehr, sehr netter Kerl. Und
trotzdem.
Er hatte die Idee, ob wir nicht während der Corona-Zeit über das letzte verbliebene sportliche Großereignis, nämlich die Schach-WM, sprechen wollen. Natürlich nur als Vehikel, um über jeden anderen Kram zu sprechen. Also ich würde mal sagen, Schach macht 1% des gesamten Podcasts aus. Wir kommen auch von Hölzchen auf Stöckchen, sprechen dann drüber. Aber Schach spielt ab und zu auch eine Rolle, obwohl auch die Schach-WM im Moment unterbrochen ist.
Kann man das nicht mit Masken spielen?
Ja, genau.
Wobei, wenn du deinen Gegner Schachmatt setzt, dann hustest du den wahrscheinlich einfach an, ne?
Nee, alle Figuren bekommen eine Maske.
Und du brauchst halt ziemlich lange Arme, um den Mindestabstand einzuhalten und die Figuren trotzdem zu setzen.
Du kannst ja mit so einem Müllpicker kannst du da arbeiten, diese kleinen Müllpicker mit der Kneifzange vorne.
Genau. Dran. Aber Knippi, kurze Frage, du lebst ja tatsächlich dann ja in so einem Mikrokosmos, ne, bei Borussia. Also wenn ich das so höre, was sich da alles so offenbart an Jobs, Tätigkeiten und so, von denen man gar nichts weiß, das hört sich ja wirklich so an, als wäre das so eine eigene Gesellschaft für sich, oder?
Also, mega spannend, mega, auf jeden mega Fall. Spannend.
Ja, also Gesellschaft für sich weiß ich nicht, aber es sind halt unheimlich viele Personen dran beteiligt, dass alles rund um so ein Fußballspiel, rund um so einen Bundesliga-Verein auch läuft. Sachen, von denen man sich dann vielleicht auch überhaupt kein Bild macht, ob es der Ernährungsberater ist, ob es wirklich auch die Putzkolonne ist, die dafür sorgt, dass alles sauber ist, ob es die Menschen sind, die dafür sorgen, dass die Kaffeemaschinen da laufen, dass Getränke nachgeliefert werden. Buchhaltung, Personalabteilung. Mittlerweile ist Borussia ja eigentlich mehr als ein Fußballverein. Dann haben wir die Fohlenwelt, wo es jetzt eine wunderbare neue Ausstellung gibt über Hennes Weisweiler und die erste deutsche Meisterschaft, also das interaktive Fußballmuseum. Dann gibt es die Fohlen-Shops, da muss natürlich auch im Lager gearbeitet werden und.
Vor allem, weil ja auch das ist ja eine Institution ganz einfach und es ist ja auch nachher ein Handwerk, was dazu führt, dass es Menschen glücklich macht, ne? Also mit Emotionen füllt und allem. Und also ich glaube, der Begriff Mikrokosmos ist auch wirklich richtig. Also das verbindet schon sehr. Das hat sehr wahrscheinlich auch interne, ungeschriebene Gesetze, ganz viel auch, ne?
Ja, total. Und am Anfang, als ich euch zugehört habe, habe ich ja auch gehört, dass ihr Borussia schon länger kennt und verfolgt, damals noch zu Bökelberg-Zeiten. Das war bei mir natürlich genauso, wenn ich mit dem Klapprad von der Oma noch zum Bökelberg-Training gefahren bin, Autogramme gesammelt habe und ganz stolz war. Oder wenn man die Nummer von Anni Alpers gewählt hat. Das war damals die Sekretärin von damaligen Manager Helmut Grasshoff und die einzige Mitarbeiterin auf der Geschäftsstelle, dann ist das natürlich Wahnsinn, welche Entwicklung Borussia auch genommen hat, so in den letzten Jahren und Jahrzehnten.
Auch sehr homogen vor allem, finde ich. Also ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen Vereinen ist, weil jeder natürlich sagt, mein Verein ist der Beste. Aber ich finde, das ist ziemlich homogen gewachsen und klar, mit Höhen und Tiefen und allem. Aber ich stand genauso am Bökelberg und habe auf die Autos gewartet für Unterschriften oder ich bin zum Rönneter, glaube ich, damals noch gefahren. Rönneter oder Haus Lütz, eins von beidem immer, wo sie trainiert haben. Ne? Und das ist halt, ich finde, schon sehr krass gewachsen und mitgewachsen mit der heutigen Zeit, aber irgendwie noch so homogen, dass man sagen kann, ja, das ist mein Verein.
Auf jeden Fall. Und wo du sagst Rönneter und ihr eben über Stefan Effenberg gesprochen habt, da fällt mir auch was ein. Also die Jungs sind ja wirklich immer in den Bus am Bökelberg gestiegen, dann bis zum Rönneter gefahren. Da jetzt, wo die Müllumladeanlage ist, am Platz von Grün-Weiß-Holt ist das, glaube ich, haben dort trainiert auf einem Acker, also es war wirklich ein Acker, der Wind hat immer gepfiffen, also heutige Trainingsbedingungen, da würden die Jungs, die heute spielen, wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, aber damals war Stefan Effenberg gerade neu bei Borussia, verpflichtet von Viktoria Hamburg war es, glaube ich.
Ja, und ja.
Da hat man schon gemerkt, was der für einen Wahnsinns-Ehrgeiz hat. Es gab ein Sprinttraining, ich glaube Jupp Heynckes war, glaube ich, noch Trainer und dann musste er gegen Uli Sude antreten, den Torwart, ja. Und hat im Sprinttraining gegen ihn gewonnen, aber hat sich dafür mega gefeiert und hat dann später draußen, als sie wieder in den Bus gestiegen sind, so ein paar Bekannte aus Hamburg getroffen und hat so die Faust geballt und hat gesagt, ja, Sprinttraining gewonnen gegen Uli Sude.
So kleiner Success.
Ja, aber richtig. Die kleinen Erfolge.
Ja, aber wirklich, der hat gebrannt dafür. Das hat man wirklich gemerkt. Geil. Und auch total lustig, 3 Stunden später, es war gerade Kirmes in Mönchengladbach, bin ich über die Kirmes gegangen und da stand er in seinem Ballonseidenanzug mit Badelatschen am Autoscooter.
Und hat Chips eingesammelt, ne? Hat er kontrolliert.
Knippi, hast du denn so von damals oder von heute auch noch wirklich Spieler, bei denen du sagst, boah, das sind wirklich Typen, das sind so meine Lieblingsspieler? Oder?
Also das werde ich häufiger gefragt. Das Problem ist einfach, ich bin ja mittlerweile in einem Alter, wo ich eigentlich von fast allen der Spieler Papa sein könnte. Dementsprechend sind die Interessen auch ein bisschen anders. Ich ziehe jetzt nicht mit denen um die Häuser, wenn sie denn um die Häuser ziehen. Wir hören unterschiedliche Musik. Aber natürlich hat man zu dem einen oder anderen vielleicht ein etwas engeres Verhältnis. Ich bin jetzt aber nicht so eng buddymäßig mit denen, dass wir uns privat treffen und einen Kaffee trinken gehen. Wir schnacken vielleicht mal privat oder schreiben uns WhatsApps oder so, aber das war es dann auch schon. Ne? Und was aber die Jungs betrifft, muss ich echt sagen, da haben wir jetzt seit einigen Jahren und gerade in dieser Saison speziell auch charakterlich und von den Typen her eine richtig geile Truppe. Ich habe auch andere Zeiten erlebt. Das waren bezeichnenderweise oder war bezeichnenderweise die zweite Abstiegssaison, wo wir eine Mannschaft hatten, wo ich bei einigen Spielern gedacht habe, Alter, du hast doch nicht mehr alle Latten am Zaun. So Spieler, die dann gerade mal ein Spiel, ich meine, ein Bundesligaspiel überhaupt zu schaffen, ist schon toll, das stimmt. Aber da hätte ich mir so ein bisschen mehr Demut gewünscht oder das Verständnis für kleine Fans.
Zu Größen waren wahrscheinlich.
Ja, genau. Ich nenne den Namen jetzt nicht. Vielleicht hat er auch nur einen schlechten Tag gehabt oder glaube ich aber nicht. Irgendwie hat er nicht viel mehr Bundesligaspiele gemacht als zu dem Zeitpunkt. Und da habe ich ihn gebeten, doch mal kurz rüberzukommen, zu den kleinen Jungs ein Autogramm zu geben. Und er so, nee, jetzt nicht. So,
okay.
Das fand ich total kacke und das hat sich aber dann leider auch wieder gespiegelt in dem, was auf dem Platz passiert ist. Und deswegen ist dieser Spruch, 11 Freunde müsst ihr sein, vielleicht ein bisschen überzeichnet und vielleicht auch übertrieben. Freunde muss man nicht sein, gerade im Bundesliga-Geschäft, aber man muss zumindest eine Mannschaft sein.
Ja, klar. Ja, das ist ja auch sogar aufs Kleine bezogen. Also auch wir in der Klinik, wir müssen ein Team sein. Ne? Auch jeder Arbeitgeber muss ein Team formen können. Nur das weckt sozusagen die letzten 20%, die sich dann in der 89. Spielminute noch zeigen und die dann wirklich da nochmal den Klopper raushauen. Also,
ganz genau.
Genau, und Team heißt ja wahrscheinlich auch, dass man weiß, wer sind die Teammitglieder. Ne? Und ich meine, erzählen halt nur mal die Fans auch dazu. Und ich meine, so junge Fußballspieler, da seh ich das auch häufiger mal. Ich glaube, die lernen ja auch gar nicht, dass es unheimlich wichtig ist, was für eine Außenwirkung die haben. Ne? Also die spielen ihren Fußball, die verdienen damit einen Haufen Geld, zumindest sieht man das immer so nach außen hin und ich glaube, wenn die Fans nicht würdigen oder die Leute, die letztendlich dieses Geld auch irgendwie bringen, dann wird es ganz schwierig für die auch lange Konstanz zu zeigen, ne? Weil ich meine, ich glaube, nichts Unangenehmeres für so einen Fußballer, als wenn sich so eine Fankurve gegen einen verbündet. Ne? Das hat man ja schon oft gesehen.
Genau, und ich glaube, es kommt alles zurück, im Guten wie im Schlechten.
Ja, genau, Karma regelt. Ne?
Knippi, wir haben zwar jetzt nicht viel Zeit gehabt, um Fragen zu sammeln, aber darf ich dir mal ganz schnell interaktive Fragen von den Zuhörern stellen, die jetzt gerade noch eingegangen sind?
Hat meine Mama euch geschrieben? Gut.
Ich rate einfach mal schnell runter. Die erste Frage musst du, glaube ich, nicht beantworten. Die lautet klassischerweise, woran hattet ihr Legen?
Woran hattet ihr Legen? Ja, gut, ich sag mal, da fragst dich immer, woran sie Legen hat, da denkst du, woran liegt, woran hattet ihr Legen? Da denkst du, fragst dich immer. Ist so.
Das auch. Original. Das Original.
Das Original muss man auch auf die Neuzeit übertragen. Wuhan hatte genau. Die Regen, kann man sagen. Aber gehen wir mal direkt zur zweiten Frage. Jörg aus dem Block 16. Das ist auch geil, ne, wenn die sich schon so melden. Jörg aus Block 16. Was sagst du zum Beginn der Bundesliga und zu Geisterspielen? Was ist deine Meinung dazu?
Was ich zum Beginn der Bundesliga und zu Geisterspielen sag? Hallo Beginn der Bundesliga, hallo Geisterspiele, sage ich ja. Nein, ja, jetzt ohne Quatsch, also es schlagen natürlich zwei Herzen in der Brust. Das eine ist das Fanherz bei Fußballspielen, was natürlich sagt, ach Mensch, so ein Fußballspiel ohne Fans, ohne große Emotionen auf den Rängen ist nur halb oder dreiviertel oder gar nicht so schön. Aber es schlägt natürlich auch das andere Herz, nämlich dass viele Vereine vor echten wirtschaftlichen Schwierigkeiten stehen, wenn nicht weitergespielt wird. Und ich persönlich möchte einfach auch wieder Fußball sehen. Ich will, dass die Saison sportlich zu Ende gespielt wird. Ich will, dass sie nicht einfach so abgebrochen wird und dann bestimmt wird, entweder A, es gibt keine Meister und Absteiger oder B, okay, der ist jetzt Meister, der spielt jetzt da und da.
Das ist tatsächlich passiert, ne? In Frankreich oder wo haben sie es gemacht?
In Frankreich haben sie abgebrochen, genau, da ist PSG zum Meister erklärt worden und sie haben, glaube ich, irgendwie den Punktedurchschnitt genommen, um dann den Rest der Tabelle zu ermitteln. Wow. In den Niederlanden ist es auch abgebrochen worden.
Ja.
Da hat es aber, soweit ich weiß, keinen Meister und keinen Absteiger auch gegeben. Also es gibt ja unterschiedliche Denkarten, wie man dann damit umgehen kann. Und deswegen würde ich mir echt wünschen, dass es auch Spiele ohne Zuschauerinnen und Zuschauer gibt in naher Zukunft, weil das Konzept der DFL, was sie vorgelegt haben, nach allem, was ich mit meinem, ja, ich sag mal, Hobbyverständnis weiß oder mir vorstellen kann, auch ziemlich gut ist. Ich würde es machen. Ich würde es drauf ankommen lassen und würde mich freuen, wenn ich Spiele dann auch erstmal nur in Anführungsstrichen im Fernsehen sehen darf, weil ich davon ausgehe, dass auch ich als Stadionsprecher dann nicht da sein werde, als derjenige, der auf dem Platz steht.
Aber sag mal, gibt's denn sowas wie Homeoffice bei euch eigentlich? Also ich meine, könntest du rein technisch gesehen das Spiel nicht auch im Stadion trotzdem ansagen, kommentieren?
Doch,
von zu Hause aus?
Klar.
Wäre das denkbar?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt Homeoffice bei Borussia, machen wir gerade sehr viel und ich mache ja inzwischen bei Borussia auch mehr als in Anführungsstrichen ausschließlich Stadion zu sprechen, nämlich
Klar. Das würde mich auch interessieren.
Die Podcasts zum Beispiel, dann verschiedene Formate, Behind the Scenes, alles was mit Kameras und Mikros zu tun hat, dann Konzepte entwickeln, Social Media Konzepte sich ausdenken oder aus Erfahrungen mithelfen, was man vielleicht auch an Aktionen für die neue Saison starten kann. Deswegen gibt es bei uns Homeoffice und es gab auch schon die unterschiedlichsten Überlegungen, wie man vielleicht so ein Spiel auch technisch aufwerten kann. Zum Beispiel wäre es natürlich möglich, mich auf die Leinwand zu bringen, aber auch da, wen sollte ich da was fragen? Also es bekommt keiner mit und die Spieler sind da wahrscheinlich sowieso auch schon so im Tunnel. Ich glaube nicht, dass denen das in irgendeiner Art und Weise hilft, wenn ich denen von der Leinwand da alles Gute wünsche oder ein tolles Spiel wünsche. Dann gab es die Überlegung, ob man vielleicht, auch das ist technisch mittlerweile möglich, über eine App ganz viele zusammenschaltet und die anfeuern lässt. Oder ob man Fangesänge einspielt ins Stadion.
Geil.
Aber Fangesänge. Ja, habe ich im ersten Moment auch gedacht. Aber also erstens gibt es trotzdem immer noch ein Delay, also so einen kleinen Zeitversatz.
Dann jubeln die und dann ist irgendwie gerade ein Eigentor gefallen und so ein völlig falscher Jubel, der da irgendwie entsteht. Schweres Foul und alle haben jubeln.
Verdammt. Das als erstes und zweitens stehen wir dann, glaube ich, doch auf dem Standpunkt, dass man sagt, es ist einfach kein Spiel unter regulären Umständen. Es ist kein Bundesligaspiel, so wie wir es kennen, und deswegen sollte man normale, in Anführungsstriche, Umstände vielleicht auch nicht versuchen vorzugaukeln.
Das war tatsächlich auch eine Frage von Björn, wenn ich kurz eingreifen darf. Er fragte auch, ob es irgendwie Social Media mäßig die Möglichkeit gibt, sowas da rein zu transferieren und dass du dann über das Fohlenradio kommentierst. So hat er es vorgeschlagen.
Ja, aber das Fohlenradio kommentiert Christian Straßburger ja sowieso. Das wird ja weitergehen und ich gehe aber auch da, weiß ich noch nichts im Detail, also da ist ist noch nichts festgelegt. Erstmal muss ja die Politik sowieso entscheiden, ob weitergespielt werden darf. Jetzt wo beim 1. FC Köln auch 3 Positivfälle, 2 Spieler und ein Physiotherapeut, glaube ich, aufgetaucht sind, weiß ich nicht, ob das die Entscheidung jetzt nächste Woche beeinflusst, positiv oder negativ. Ne? Also positiv könnte ja bedeuten, ja, okay, ihr habt es im Griff, ihr habt die Tests, ihr wisst immer sofort Bescheid, könnt die rausnehmen aus dem Trainings- und auch aus dem Spielbetrieb, was ja die Sicherheit aller anderen gewährleistet. Aber kann natürlich auch sein, dass sie sagen, oh ja, da ist jemand positiv, was machen wir denn jetzt? Glaube ich nicht und hoffe ich auch nicht. Ich glaube eher, dass das positiv dazu beitragen wird, dass man sagt, ja, stimmt, ihr habt das im Griff und habt das auch in Sicht. Deswegen kann man eigentlich wirklich nur von Sitzung zu Sitzung denken und von Tag zu Tag und schauen, wie es dann letztendlich läuft.
Aber es ist ja eh krass, also überhaupt diesen Faktor mit einfließen zu lassen, dass jemand krank geworden ist, ne, und einfach wegfällt fürs nächste Spiel, so weil er in Quarantäne ist und.
Ja, eine Mannschaft einfach raus ist, ne? Also überleg mal, wenn eine Mannschaft rausfällt, das hat ja imminente Folgen auch für die anderen Vereine. Dann bist du irgendwie Meister geworden, weil 8 Vereine positiv getestet sind.
Also. Ja. Aber da sind die Voraussetzungen natürlich für alle Mannschaften gleich. Und da kommt es natürlich auch enorm drauf an, inwieweit die medizinischen Vorgaben, sage ich mal, auch eingehalten werden von jedem einzelnen Spieler, von jeder einzelnen Mannschaft. Wie gut ist man vorbereitet, wie gut schottet man sich ab, beziehungsweise passt da auf. Also das bedeutet, da haben eigentlich alle 18 Mannschaften, also in meinem Verständnis, zumindest die gleichen Voraussetzungen.
Auf dem Blatt ja auf jeden Fall, aber trotzdem ist das für mich, also es ist nicht so ganz, man kann da nicht gegenwirken, das will ich sagen. Man kann da nicht so gegenwirken und plötzlich kann es halt sein wie bei Köln, dass 3 wirklich entscheidende Spieler rausfallen und dann stehst du dann halt da. Dann ist auf einmal Paderborn Meister geworden oder so.
Super.
Ja, und ich denke generell, so wie du vorhin auch gesagt hast und wie wir denken, dieser ganze Mikrokosmos besteht halt auch nicht nur aus dem Spiel, sondern es ist ja auch tatsächlich dann noch einiges drangehangen. Und wenn du die Bundesliga startest, dann sind einfach auch einige andere Jobs auch wieder am Start und können davon profitieren. Und so baut man sich, glaube ich, auch immer mehr so einen kleinen Radius auf, der immer wieder aktiver wird und aktiver. Und so kann man auch Deutschland wieder so ein bisschen in die richtige Richtung bringen. Dass sich natürlich Leute fragen, warum jetzt die Bundesliga dann gestartet wird oder nicht, das verstehe ich auch, ne? Also warum wird Fußball gestartet und andere Sportarten nicht? Aber prinzipiell so als treibende Kraft und auch als treibende Einnahmekraft ist das auch nicht schlecht.
Aber das ist eine Frage, die wird sich natürlich bei jeder anderen Sache auch gestellt oder ist sich letzte Woche gestellt worden, allein was die einzelnen Bundesländer betrifft. Warum Möbelhäuser? Warum Autohäuser? Warum diese Frage und auch die Fragerinnen und Frager wird es natürlich immer geben und da spreche ich dann natürlich aus Sicht desjenigen, der A, den Fußball liebt oder Borussia Mönchengladbach liebt, muss ich in dem Fall sagen, und B, dann natürlich auch in diesem Umfeld arbeitet. Da ist doch, da ist doch logisch, wenn man dann auch dafür argumentiert, solange, und da bleibe ich bei, ein gutes Konzept vorgelegt wird.
Ja, und du musst halt auch das große Ganze sehen. Also wenn man mal Corona und die Pandemie in eine Spielminute setzt, Moritz, vielleicht kannst du da mal darauf antworten. Was meinst du, in welcher Spielminute wir uns gerade befinden, was die gesamte Corona-Pandemie angeht?
Boah, also würde ich mal sagen, tatsächlich wahrscheinlich erst kurz vor der Halbzeit.
Ja, wenn überhaupt.
Wenn überhaupt. Also wir haben ja schon einige Maßnahmen in die Wege geleitet, aber hier ist noch nichts entschieden, noch nichts. Nichts, ne? Also das sehen wir jeden Tag auch im Krankenhaus. Ich meine, Gott sei Dank, um das nochmal schnell hier für alle unsere Zuhörer zu sagen, wir sind nie überrannt worden von Corona-Patienten. Das interessiert ja alle, die nicht im Gesundheitssystem arbeiten, wirklich brennend. Wie sind da so die echten Zahlen? Und tatsächlich ist es so, wir kommen klar, wir kriegen das alles gut gemanagt. Aber was die ganzen Maßnahmen angeht und auch die Verteilung des Virus jetzt in unserer Gesellschaft, die Durchseuchung, da sind wir wirklich kurz vor der Halbzeit. Und ich glaube, man kann das fast jetzt gerade so ein bisschen die Halbzeitpause nennen und in der Kabine passieren ja viele Sachen, die entweder positiv oder negativ negative Auswirkungen haben können, um das jetzt mit dem Spiel zu vergleichen. Also entweder gehen alle mega motiviert raus auf den Platz und rocken das Ding oder es entstehen wieder so viele Streitpunkte und Konflikte, dass man sagt, das geht nach hinten los. Also ich glaube, das kann einfach niemand sagen und ich kann es nochmal wiederholen, die Anzahl an Talkshows, geladenen Gästen und konfliktären Meinungen, die am Ende einer solchen Sendung stehen, die sprechen Bände, denn die zeigen einfach die Uneinheitlichkeit und auch die teilweise Hilflosigkeit aller Experten, die einfach nur ihre Tagesmeinung kundgeben können.
Ja.
Und jeder versucht ja für sich das herauszufischen, was irgendwie Hoffnung macht. Es geht ja immer um Hoffnung hierbei, ne? Also jeder hofft darum, dass sich hier irgendwas ins Positive verändert.
Ja.
Die Pessimisten haben jetzt gar keine Chance, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber sprechen. Die haben verloren, die Pessimisten, weil die kommen hier nicht weiter. Und jeder Hoffnungsfunke wird letztendlich aufgenommen. Und ich bin echt gespannt, wie alle nachher wieder aus der Kabine kommen, so in den nächsten 2-3 Wochen.
Und doch, und deshalb, darauf wollte ich ja hinaus, doch muss man einfach den nächsten Schritt gehen. Man kann nicht in der 12. oder 13. Spielminute verbleiben und sagen, nee, das ist noch so ein langer Weg, jetzt schotten wir uns alle ab, sondern du musst einfach einen nächsten Schritt machen.
Vollgas.
Du musst die Schulen aufmachen oder du musst einen Schritt gehen, den du danach wieder eventuell korrigieren kannst oder bei dem du im Nachhinein sagen kannst, ja, das war richtig, wir gehen jetzt wieder einen Schritt weiter oder einen Schritt zurück. Es muss so sein.
Ich glaube auch, weil du jetzt gerade sagst Vollgas, ich glaube nicht Vollgas, ich glaube erstmal so langsam aufs Gaspedal und dann mal gucken, also ein bisschen langsam Fahrt aufnehmen und gucken, wie steigen die Zahlen, und wenn du eben gesagt hast, ja, wir sind nicht überrannt worden, dann finde ich das persönlich eigentlich gut und glaube, dass es wirklich damit zusammenhängt, dass viele sich eben an die Vorgaben gehalten haben. Beweisen wird man das nie können. Es gibt ja dann immer Pro und Contra. Die einen sagen, ja, ist doch gar nichts passiert, war viel zu schlimm. Die anderen sagen, nee, war genau richtig.
Das wird es immer geben, klar.
Muss ich da, glaube ich, so ein Meinungsbild festigen, aber ich bin genau wie ihr der Meinung, dass man jetzt Schritt für Schritt eben gucken muss, was kann man lockern, was kann man öffnen und eventuell auch dann wieder einen Schritt zurückgehen. Ne? Es spricht ja dann gar nichts dagegen, das schon wieder ein bisschen fester anzuziehen, wenn man merkt, okay, das war jetzt doch ein bisschen zu viel. Im Moment spricht eigentlich gar nichts dagegen, seine Meinung auch mal zu ändern, was ja auch vielen als negativ ausgelegt wird. Ich halte das eigentlich für sehr intelligent, zu gucken, was passiert, was passiert nicht. Wenn man dann letzten Endes sagen wird, es war übertrieben, dann ist das natürlich echt Kacke für viele, denen es, und damit bin ich jetzt bei der Wirtschaftlichkeit, das ist ja die andere Sache, weswegen auch die Fußball-Bundesliga wieder für einige Vereine, glaube ich, eher schneller als langsamer losgehen sollte, denn sonst wird es die fürchte ich, je nachdem, wie lange das dauert, dann irgendwann nicht mehr geben. Aber das gilt natürlich nicht nur für Fußballvereine. Das gilt auch für ganz, ganz viele andere, die da gerade von betroffen sind, die ein Restaurant haben, die solo selbstständig sind, für Künstler, Kleinkünstler, für kleinere Unternehmen, mittelständische Unternehmen, die auch alle drunter leiden. Und auch aus diesem Grund muss man natürlich, wie heißt es dann immer so schön, mit Augenmaß gucken, was lassen wir jetzt zu und was nicht. Und da bin ich echt froh, dass ich nicht in der Haut von Politikern stecke, weil die kriegen sie sowieso drauf, egal wie sie entscheiden.
Ja, das haben wir sowieso. Also wir haben in den letzten Folgen schon häufig über die Szene und über den Job als Politiker gesprochen. Also ich bleib dabei, ich hätte Dauerdurchfall, wenn ich da oben jetzt sitzen würde, weil das kannst du völlig vergessen. Aber du hast einen sehr spannenden Punkt angesprochen, um mal jetzt auch den Kern dieser Sendung darzustellen. Die Wirtschaftlichkeit und auch wirklich die Problematik einiger Gaststätten und Betriebe. Du setzt dich ja auch ganz bewusst für eine Kampagne ein, FKK Covid, die wir sehr supporten möchten und die wir wirklich auch sehr gut finden. Und vielleicht kannst du ja zu dem ganzen Thema mal etwas erzählen, und im Idealfall, in einer perfekten Welt, schaffen wir es, dass auch unsere Zuhörer, und da bin ich sehr von überzeugt, bereits morgen dort mit einsteigen und ein nötiges T-Shirt kaufen.
Genau, und damit sprichst du es an, und das finde ich super, dass ich da ein bisschen mehr zu erzählen kann. Ich bin nämlich von den Initiatoren angesprochen worden, ob ich da mitmache oder dabei helfe, das ein bisschen bekannter zu machen. Unter fuckcovid.de oder support.local heroes, das ist dann ein bisschen gesellschaftlich verträglicher, die Internetadresse. supportlocalheroes.de kann man nämlich ein T-Shirt kaufen im Wert von 20 Euro und 10 Euro davon gehen an einen Local Hero der Wahl des Spenders. Bedeutet, ich kann mir als derjenige, der das T-Shirt kauft, aussuchen, wem ich Geld spenden möchte. Ob es jetzt das Café an der Ecke ist, ob es der Friseur ist, ob es das Restaurant ist, bei dem ich super gerne essen gehe, ob es die Brauerei ist, ist, bei der ich mein Bier bestelle. Also es sind zahlreiche Local Heroes aufgelistet, die man damit supporten kann, und das Ganze ist schon echt richtig gut eingeschlagen. Es ist schon viel, viel Geld zusammengekommen, aber es darf natürlich auch gerne noch mehr Geld zusammenkommen. Je länger diese Corona-Zeit dauert, je länger die Läden zu haben, desto mehr Geld ist natürlich möglich, und wir überlegen auch immer, was kann man denn sonst noch machen. Jetzt gibt es auch eine Limited Edition mit einem schwarzen T-Shirt. Bisher war es weiß mit diesem kleinen Zeichen.
Oh, sehe ich schon.
Und das sieht auch richtig gut aus. Also der Trend geht zum 2-, 3- bis 10. Shirt, würde ich jetzt einfach mal sagen.
20 Spenden-Shirts zu Hause liegen.
Ja, ja,
also mega.
Aber da natürlich auch immer vor dem Hintergrund, wer was tun kann, der macht das bitte. Ne? Wenn jemand das nicht kann, ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Und wenn es auch, man kann auch spenden, ohne ein T-Shirt zu kaufen. Also jeder Euro ist da wichtig, nicht nur für die Local Heroes, sondern eben bin ich hier in Mönchengladbach am Café Pflaster vorbeigegangen mit den Obdachlosen auch. Im Moment muss man halt an die Schwächeren denken, ganz egal wer das ist. Oder nicht nur im Moment. Mhm. Nicht nur im Moment. Ich würde mir wünschen, dass das auch nachhaltig ist. Ne? Also es gibt ja ganz viele Probleme,
absolut,
die auch schon vor Corona da waren. Wenn ich jetzt bei euch gucke, Pflegekräfte, diese Diskussion darum, dass die echt kacke und viel zu kacke bezahlt sind, das ist ja keine neue Diskussion, die jetzt erst aufkommt, und ich würde mir echt tierisch wünschen, dass die Politiker, die jetzt gesagt haben, oh, da müssen wir was machen, da, dass sie sich im Nachhinein noch an die Worte erinnert oder daran erinnert werden und dass dann auch wirklich was passiert. Solche Sachen sind ja keine neuen Probleme. Da muss dann was gemacht werden, und was das Helfen betrifft, auch da vielleicht auch nach Corona gerne gucken, was ist mit den Schwächeren in der Gesellschaft, wie kann man denen helfen. Aber im Speziellen jetzt bei uns ist es eben im Moment fkk-covid bei Instagram oder supportlocalheroes.de und ja, fuckcovid.de.
Mir geht's auch irgendwie so darum, du löst ja damit auch eine Kaskade aus. So, also denk einfach mal weiter. Allein die Support Your Local Heroes Aktion, wenn du das mal praktisch siehst, und ich gehe jetzt mal eben hier durch die Lokale, die es auch gibt. Es gibt das Café Van Doren, die Hensenbrauerei, es gibt den Fuchsbau in Hart, das Café. Du kannst alle unterstützen. Und wenn du jetzt mal, so wie ich im speziellen Fall, das Goodie Foodie unterstützt, dann unterstützt du sowohl das Goodie Foodie als auch, und das habe ich jetzt auch mehrfach mitbekommen, den Obdachlosen, der um das Goodie Foodie herum auch noch lebt. Denn das Goodie Foodie hält dem Obdachlosen vor Ort auch immer Essen vor. Ne? Also jedes Mal, wenn ich da essen bin, bekomme ich immer wieder mit, dass einer reinkommt und dass der Betreiber sagt, hey, hier, guck mal, wir haben noch ein bisschen Brot über oder eine Suppe, bitteschön, das ist für dich. Ne? Das heißt, mit deiner Aktion und mit deiner Spende supportest du wirklich mehrere Ketten, und das ist genau das, was diese Stadt halt braucht.
Ja, das nicht nur die Stadt, sondern das ist, was die Welt, glaube ich, braucht. Also alles in allem geht es einem ja in Deutschland ziemlich gut, finde ich. Ne? Und wenn man dann ab und zu von dem ein bisschen abgibt, man merkt es ja jetzt, finde ich, zu Corona-Zeiten, dass man ganz viel Sachen überhaupt nicht wirklich braucht. Ne? Also dass ganz viel von dem, was man sich so vorher geholt hat, Luxus ist oder die Auswahl, die man hat. Ne? Dass man immer volle Regale gewöhnt ist in Deutschland, und dass man dann vielleicht mal überlegt, brauche ich jetzt wirklich das, und da schließe ich mich übrigens mit ein, ne? Das ist jetzt nicht der erhobene Zeigefinger, der nur auf andere zeigt, sondern ich meine das auch ganz auf mich bezogen, dass ich mir das auch jetzt nochmal ein bisschen bewusster gemacht habe, dass man eben das fünfte Hemd, das eigene, also das nicht das Fuck-Covid-T-Shirt, davon kann man so viele kaufen, wie man möchte im Moment.
Aber ja, Moritz, wie viele Shirts kaufst du? 30?
Ich habe gerade schon bestellt währenddessen. Ich habe unsere gesamte Awesome and Average Jahresbudget Akkumulation soeben in T-Shirts investiert, und als ich jetzt gerade durchgescrollt habe durch die Internetseite und die ganzen Cafés und Lokale, da war mir schnell klar, ich kenne die alle irgendwie.
Ja klar,
und,
das Rabbit
Hole. Ja, doch irgendwie auch,
mega.
Genau, das Rabbit Hole. Echt lustig, wer da alles teilnimmt. Und kurze Story noch, mein Vater, der ist ja in Mönchengladbach auch relativ aktiv, der hat so eine Grafikdesign-Agentur, und der hatte eine Zeit lang auch Reiter Stadtmagazin irgendwie mit rausgebracht, in so eine Eigenregie, und dem, ich denke, der ist da auch ganz weit vorne dabei. Ich denke, die haben zu Hause auch schon massig T-Shirts, und die Kiddies, die beiden, meine kleinen Brüder, die gehen auch nicht mehr ohne die Shirts raus. Also finde ich total geil, und umso geiler finde ich es noch, wenn ich dann nach der Arbeit mal wieder bei irgendeinem Laden vorbeifahre und sehe, da kommt was an, die machen auf, und mir reicht das ja schon, ich bin ja schon glücklich, wenn ich sehe, dass in irgendeinem Café die Kaffeemaschine an ist. Weil dann weiß ich, da macht einer irgendwas. Ne? Und wenn die mir dann noch einen Kaffee brühen, dann kriegen die auch 10 Euro für den Kaffee von mir. Das ist mir völlig egal, denn der Kaffee schmeckt einfach 10-mal besser, wenn man den unterfüttert mit so ein bisschen Wohltat für den, der ihn dir zubereitet.
Ja, total. Herrlich. Und das, was du gerade ansprichst mit den Shirts, das ist so cool, wenn ich jetzt durch Gladbach gehe oder mit dem Fahrrad fahre oder auch mit dem Auto und sehe, dass jemand so ein T-Shirt anhat. Das ist so ein cooles Zusammengehörigkeitsgefühl.
Ja.
Gerade das macht echt Spaß.
Ich versuche mal Folgendes. Ich versuche mal tatsächlich, ich habe ja auch so ein paar Connections, das vielleicht mal in den Rettungsdienst irgendwo reinzubringen. Also
geile
das
wäre
ja super lustig, wenn die ganzen Rettungskräfte das noch drunter tragen, dieses Shirt, oder auf der Wache damit rumlaufen und das nochmal so ein bisschen mehr publik machen. Warum nicht auch eben so eine Institution
ja,
mit rein?
Sicher,
ich
ja,
weiß
klar.
Ob ihr da schon irgendwie was hergestellt habt.
Ja.
Wahrscheinlich noch nicht. Aber warum nicht? Weil ich meine, die sind ja sehr präsent, die Jungs. Und ganz ehrlich, die können das auch tragen. Ich guck mal, dass ich da mal eine Kiste besorge oder da irgendwie eine Kooperation hinkriege.
Ja, oder im Krankenhaus sollen sie mal alle tragen. Machen wir Fotos, Beweisfotos und dann spreaden wir so ein bisschen. Gerne.
Cool.
Cooles Ding.
Super. Und ich glaube.
Ja, okay, pass auf. Deal. In meinem nächsten Notarztdienst werde ich dieses T-Shirt runterziehen.
Ja.
Das ist meine Versprechung jetzt schon mal. Und dann fahre ich durch die Stadt und rette den Bürger mit dem Shirt an.
Dann aber bitte, auch wenn es wahrscheinlich im Notarztdienst eigentlich nicht der richtige Zeitpunkt ist, dann bitte danach, wenn alle gerettet sind so, oder wenn vielleicht auch nichts passiert ist, dann bitte Selfie und hochladen.
Ja, selbstverständlich. Nach Dienst oder wenn ein geleisteter Einsatz stattgefunden hat.
Sehr cool. Und euer Podcast auch sehr cool. Wie seid ihr drauf gekommen? Wollte ich jetzt nur noch mal wissen.
Ja, also der Grundgedanke war ein anderer, weil ich bin ja so durch meinen Job, sagen wir mal, die Hälfte des Jahres nicht im Land, sondern arbeite auf Kreuzfahrtschiffen. Und mein Gedanke war immer, so ein bisschen die Welt der Kreuzfahrtschifferei und der Hospitäler auf den Schiffen darzustellen. Und weil mich einfach immer wieder Fragen erreichen und da dachte ich mir, ach komm, wie cool wäre das, einfach zu sagen, hey, hör einfach den Podcast und dann erfährst du alle Informationen über das Schiff und so weiter und so fort. Und mit Moritz, der Zusammenschluss, führte dann noch dazu, dass wir unheimlich viele Nebenprojekte machen. Also Moritz ist Initiator eines Sport- und Fitness Camps in Südafrika und cool. Wir arbeiten dann halt auch durch die Tätigkeit im Rettungsdienst oder auf Intensiv zusammen und da haben wir irgendwie gedacht, komm, das, was wir jetzt gerade hier auf Station machen oder am Telefon, also dieses Schnacken mit medizinischem Impact und mit Schiffsimpact, das kann man auch irgendwie verwursteln im Podcast und so war eigentlich die allererste Folge vor 4 Monaten?
Ja, Dezember, glaube ich, haben wir angefangen, oder?
Dezember, ja genau. Im Dezember war so, dass ich von Mexiko aus zugeschaltet war und der Moritz von Kapstadt aus. Und das war so die Möglichkeit, zum einen unsere persönliche Therapiestunde zu beginnen, weil wir uns einfach wieder austauschen können und zum anderen als die Leute dabei teilhaben zu lassen. Und dass das jetzt mit Corona so in die Richtung gegangen ist, das nehmen wir einfach so auf und machen es auch. Aber der Grundgedanke war ein anderer tatsächlich.
Okay, cool.
Und trotzdem haben wir immer noch die Ambition, halt den Leuten auch ein bisschen was beizubringen. Also wir natürlich Therapiestunde, absolut. Also ich liebe das auch mit Kamil immer zu sprechen und einfach das zu verarbeiten, was uns den Alltag so beschäftigt hat. Aber wir versuchen auch immer, und das hat bisher auch echt in jeder Folge geklappt, irgendeinen Output zu geben rund ums Thema Gesundheit, Medizin und wenn wir nur irgendeinen Mythos aufdecken. Ne? Also Knippi, du hast die einmalige Chance, uns noch irgendwas zu fragen, was dich brennend interessiert, rund um Corona, Medizin, Körper oder sonst was. Du hast ja schon mit Ketanes Domicum was gefragt, aber wenn du noch irgendwas hast, dann haus raus. Ne? Wir können dir das beantworten.
Da bin ich aber mal gespannt, weil du gerade auch sagst, rund ums Thema Corona, da gibt es ja auch noch ganz, ganz viele Fragezeichen. Und eins fand ich ganz interessant, da hat nämlich eine Ärztin gesagt, dass wenn man heute negativ getestet ist und morgen sich dann ansteckt, dass man dann aber nicht sofort infektiös sei. Wisst ihr da mehr?
Ja, also grundsätzlich kann man das ziemlich schnell und knackig beantworten, denn ein Virus hat ja genau wie viele andere Erreger eine sogenannte Inkubationszeit und es ist halt so, dass wenn man sich ansteckt, erstmal gar nicht so super viele Viren nötig sind, die gehen praktisch in unseren Respirationstrakt irgendwie auf die Schleimhäute, müssen erstmal in die Zellen aufgenommen werden und dann eben entsprechend durch Replikation, also Vermehrung, eine Viruslast erzeugen, das heißt eine Riesenmenge an Viren, die dann wiederum infektiös sind und das dauert ganz einfach ein paar Tage. Ja, also diese inapparente Phase, wo das Virus in unseren Zellen ist und sich anfängt zu vermehren, sich unser Erbgut einzubauen und sich unsere Zelle sozusagen als Nutznießer oder als Boden der Vermehrung zu nutzen, das dauert halt ein paar Tage. Und in der Zeit ist man unter Umständen halt völlig inapparent und auch überhaupt nicht infektiös. Bis dann irgendwann Symptome auftreten, das Virus sozusagen die Zelle verlässt und dann sind wir so ein Spreader. Ne? Und deshalb hat man halt eben diese kurzen Phasen, unter Umständen aber auch mehrere Tage, sogar eine Woche möglich, wo gar nichts passiert. Nichts. Weder infektiös noch krank. Trotzdem ist man Virusträger.
Aber das ist ja absolut entscheidend auch für das Konzept der DFL. Wenn das nämlich stimmt, dann ist das für mich noch schlüssiger und für mich eigentlich noch sicherer. Denn wenn dann auch wirklich immer ordentlich getestet wird und die Tests dann möglichst valide sind und auch sicher sind, dann bin ich ja eigentlich safe. Wenn ich negativ getestet bin und auch negativ bin, am nächsten Tag kann ich dann spielen, ohne jemand anderen anzustecken. Und das finde ich gut. Das ist eine gute Nachricht.
Sehr,
danke.
Sehr schön. Man muss halt engmaschig testen, keine Frage. Ne? Also im geringsten Zweifel und hohe Testzahlen, aber das können wir leisten. Also ganz ehrlich, daran darf es nicht scheitern. Es darf nicht am Test scheitern.
Genau. Super. Und ich meine letztendlich, um nochmal eine wichtige Zahl aufzuführen, man muss in diesem ganzen Testen und in diesen ganzen Zahlen, die wir momentan sehen von den Johns Hopkins Instituten und so weiter, muss man trotzdem auf eine wesentlich andere Zahl gehen. Wir müssen, oder ich sag mal, die Quarantänemaßnahmen und die Maßnahmen in Deutschland, die richten sich maßgeblich nach den kritisch Erkrankten. Das heißt, nach den Patienten, die ja letztendlich bei uns auf Intensiv landen. Und da gibt es nämlich ein Register, das, ich glaube, Moritz, wir hauen das mal in die Story auch rein, von der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung, von der DIVI, die ganz klar sagt, wie viele Intensivpatienten pro Bundesland, sogar pro Stadt und sogar pro Krankenhaus ersichtlich sind, weil einfach diese Kapazität maßgeblich entscheidend ist für weitere Maßnahmen. Denn wenn das Kartenhaus zusammenfällt, können wir in Deutschland nichts mehr leisten. Und weil das momentan gut funktioniert und wir auch gut innerklinisch arbeiten können, werden dementsprechend auch Stand jetzt für die nächsten Tage die Maßnahmen gelockert.
Ja, aber das ist ja auch total entscheidend, dass wir eben nicht solche Verhältnisse bekommen wie in Italien oder Spanien. Und deswegen...
Genau.
Deswegen... Finde ich es gut. Also ich finde ja, natürlich die Gesamtsituation finde ich natürlich nicht gut, aber im Moment finde ich es gut, wie damit umgegangen wird, auch wenn sich vielleicht irgendwann in 2-3 Jahren rausstellen sollte, dass es ein bisschen overpaced ist, aber insgesamt fühle ich mich da sehr gut aufgehoben und es beruhigt mich auch, wenn ihr sagt, nö, haben wir im Griff.
Gott sei Dank.
Ja, tatsächlich. Also was wir haben es natürlich im Griff, weil wir, das habe ich auch schon mal erwähnt, wir wissen natürlich mit den Fällen umzugehen. Also wir wissen mit Massenunfällen umzugehen, die akut kommen. Der einzige Unterschied ist halt, dass aktuell nicht ersichtlich ist, wie lange dieser Massenunfall wirklich dauert. Ne? Und ich finde da, wie du auch schon sagst, dass es momentan gut gelaufen ist. Wir hatten unseren Peak in der Klinik, muss man auch ganz klar sagen. Und es ist auch wirklich krankheitsmäßig eine schwierige Therapie, die wir da fahren. Und diese Patienten werden auch sehr lange auf Intensiv liegen. Das wissen wir ja auch alle. Aber prinzipiell finde ich auch, so wie du sagst, dass Deutschland das wirklich gut gemacht hat. Und ich bin da auch echt froh, in diesem Land zu sein momentan, muss ich echt sagen. Ja. Hört Leute, ey, das Gespräch macht wirklich, wirklich Spaß. Aber ich würde trotzdem so ein bisschen jetzt noch an unserem Raster entlang laufen. Und Knippi, wir haben eine Kategorie bei uns im Podcast, die nennt sich Lagerfeuer-Talk. Und wenn du da Bock hast, dann würde ich dir mal ganz flugs 2 Fragen stellen, die Moritz und ich uns schon mal gegenseitig gestellt haben. Aber ich finde, es wäre mal ganz interessant zu wissen, was du zu diesen Fragen sagst.
Hau raus.
Frage Nummer 1. Gibt es eine Sportart, die du nicht akzeptierst?
Ich muss überlegen, ich kenne ja nicht alle Sportarten, aber bisher ist mir keine untergekommen, die ich nicht akzeptiere. Wenn du welche hast, von denen du glaubst, sie könnten nicht akzeptierungsfähig sein, sag mir ein paar und dann sage ich dir sofort ja, nein.
Walking.
Akzeptiere ich.
Formel 1.
Ist das Sport?
Ja, Gott sei Dank, endlich jemand. Endlich jemand, der so denkt wie ich. Ah, ich stelle mir nämlich auch mal die Frage.
Nein, ich akzeptiere es. Ich bin überhaupt kein Formel 1 oder Motorsport-Fan. Interessiert mich null, wirklich gar nicht. ich weiß, dass die Fahrer in der Formel 1 oder auch in, keine Ahnung, in Tourenwagen und so, dass die schon
auf jeden Fall
trainiert sein müssen, weil sonst allein was die Nackenmuskulatur betrifft, ich durfte immer mitfahren nebenan, das war auch ganz spannend. Von daher müssen die, glaube ich, schon auch sportlich sein. Das ist ja, oder auch fit in der Birne und so. Deswegen, ich, es ist nicht meins, okay, aber ich akzeptiere es.
Okay.
Was ist mit Schach? Ist das Sport? Ist es keiner? Es zählt als Sport. Es ist so schwierig.
Ja, es ist, ich meine, die Frage ist, was ist Sport, ne? E-Sports zum Beispiel, selbe Frage, ne? Ist, wo beginnt Sport, wo hört Sport auf? Muss es körperlich sein? Muss es eine körperliche Ertüchtigung sein? VfL ja auch generell als Begriff steht ja auch für Verein für Leibesübungen. Also was muss Sport ausdrücken, ne? Damit man sagen kann, es ist Sport.
Ja, schwierig. Ich finde, die Definition von Sport in dem Sinne. Ich, für mich selbst war Schach eigentlich nie so richtig Sport. Ich spiele das zwar gerne selbst, aber es ist irgendwie für mich eher ein Spiel. Aber ich würde es nicht unter Sport einordnen. Weil die, also Sport hat für mich eigentlich auch immer was mit körperlicher Aktivität zu tun und die beschränkt sich beim Schachspielen ja größtenteils auf das Setzen der Figuren und ja. Also von daher,
ich habe auch mal, Knippi, ich war ja auch an der Sporthochschule wie du, lustigerweise habe ich festgestellt, ich war auch ein Jährchen da und da war das, glaube ich, auch die allererste Vorlesung, wo man mal gelernt hat, was eigentlich Sport ist, ne? Weil da hat man so ein wütender Professor, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber der hat auch immer erstmal klargestellt, dass wir hier Sport machen und eben nicht sonst irgendeinen anderen Quatsch, der nichts mit physischer, natürlich auch dadurch psychisch-physischer Aktivierung oder Aktivierung zu tun hat, ne? Und das war ja immer so ein bisschen reduziert auf das körperliche, Leistungsabgabe im Sinne körperlicher Aktivität mit der Erfüllung eines weiteren Zwecks, ne, weiß nicht, Teamgedanke oder eben Abruf von speziellen Körperfunktionen, ne? Also
ja, spannend. Okay, nächste Frage. Hattest du jemals das Gefühl?
Nein.
Ja. Okay.
Ich bin gespannt.
Hattest du jemals das Gefühl, dein Job sei sinnlos?
Nein. Hatte ich wirklich noch nie. Sinnlos überhaupt nicht. Ich habe mir schon ab und zu mal die Frage gestellt, wobei, da müsste ich jetzt auch mal von dir wissen, welchen meinst du, den als Schauspieler, den als Moderator oder den als Stadionsprecher?
Ja, das ist ja schon die spannendste Sache daran. Das zeigt dir jetzt gerade auf, dass du es mal alles erwähnen kannst. Das macht dich ja spannend. Erzähl mal, was machst du denn so?
Ja, hauptsächlich stehe ich vor irgendwelchen Kameras oder auf irgendwelchen Bühnen oder spreche in irgendwelche Mikros. Also das ist so der grobe Kosmos, sage ich mal. Schauspielen immer dann, wenn man mich lässt, also sprich, wenn mal ein Casting geklappt hat. Für Theater reicht die Zeit im Moment leider nicht, weil die Proben dann zu zeitintensiv sind, weil die anderen Sachen auch so viel Zeit in Anspruch nehmen. Moderator dann hauptsächlich bei NTV/RTL Mediengruppe, ab und zu als Kommentator der Bundesliga bei Nitro. Und ja, bei Borussia Mönchengladbach haben wir ja schon drüber gesprochen, Stadion sprechen beziehungsweise alles, was mit Film, Fernseh, TV, Social Media Formaten zu tun hat. Und sinnlos habe ich das eigentlich noch nie empfunden, weil es schon irgendwie immer, so lalle ich mir das dann immer zurecht, auch unterhalten soll. Mhm. Also ich unterhalte gerne oder möchte anderen gute Laune machen. Das ist so eigentlich meine Hauptintention.
Ja.
Ich glaube, dass die Jobs, die ich ausübe, dass die nicht lebensnotwendig sind. Also wenn ich die nicht machen würde, dann würde sie jemand anders machen.
Krass,
aber,
ja.
Nee, sinnlos habe ich noch nie gehabt, das Gefühl.
Super spannend, weil da deckt sich die Meinung von Jürgen Milski, den hatten wir ja vor 2 Folgen hier, der hat genauso drauf reagiert wie du gerade. Der hat auch gesagt, ey, diese ganze Welt, Marketing und Medien, das ist eigentlich nicht Lebensinhalt, aber ich will die Leute unterhalten und ich kann es und ich mache es. Du nimmst dich selber nicht für super wichtig, sondern du bist ein Teil von dem Ganzen und wenn du Leute unterhalten kannst, dann umso geiler. Aber prinzipiell ist es halt keine lebenserhaltende Funktion.
Genau, außer für mich selbst. Also für mich selbst ist das so, dass ich unglücklich werden würde, wenn ich das alles nicht machen würde. Das merke ich schon. Also da geht es mir nicht gut, wenn ich dann keinen, manche sagen, ich nenne es mal nicht künstlerischen, sondern kreativen Output. Also was so in der Birne vorgeht, das muss dann auch irgendwann raus. Und dann ist es umso schöner, wenn das auch viele sehen oder vielen gefällt. Und das stimmt einfach das alte Sprichwort, Applaus ist das Brot des Künstlers. Davon kannst du zwar die Miete dann nicht bezahlen, auch so bei einigen Kolleginnen und Kollegen. Und es gefällt natürlich auch nicht jedem. Aber das geht ja auch gar nicht und das muss ja auch nicht so sein. Von daher ist es für mich schon existenziell, aber für andere nicht, genau. Also da nehme ich mich selbst dann auch nicht zu wichtig.
Cool. Noch letzte Frage zu der Frage. Spannend. Du hast ja auch für Radio 90.1, also den Radiosender in Mönchengladbach, gearbeitet. Wo siehst du da die Unterschiede zwischen diesem investigativen oder diesen wirklichen faktenbasierten Medien und der Unterhaltung, die du gerade machst? Fehlt dir da vielleicht im Zusammenhang etwas, dass du jetzt so journalistische Arbeit sozusagen tätigst und auf der anderen Seite die künstlerische Art?
Ja, also da ist es natürlich so, dass dadurch, dass ich in den Medien arbeite, da darf ich nicht zu sehr schimpfen, aber bei einigen Kolleginnen und Kollegen frage ich mich dann manchmal schon, was ist denn mit Recherche, was ist denn mit Fakten? Da ärgert mich es schon manchmal, wenn nur damit die Klicks besser sind oder nur damit die Auflage ein bisschen stärker ist, dass dann eine Schlagzeile genommen wird, die so ein bisschen effektheischerisch ist, auch wenn sie vielleicht faktisch nicht ganz stimmt. Da ärgere ich mich immer. Ja. Und ein Beispiel, was ich in letzter Zeit häufiger angebracht habe, war, dass man dann mit Corona-Toten irgendwie doppelt so viele und dann sind es dann statt einer sind es dann zwei oder so. Und dann sind es dann auch welche, die an was anderem gestorben sind, aber trotzdem im Nachhinein positiv auf Corona getestet wurden oder so. Da würde ich mir schon ein bisschen mehr Sorgfalt wünschen bei Kolleginnen und Kollegen. Und was das betrifft, also was das Journalistische betrifft, da bin ich auch da bin ich pingelig, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Ich mag das nicht, wenn man unehrlich ist. Und manchmal ist das für mich schon so eine Unehrlichkeit, wenn man Dinge so ein bisschen verdreht, verschwurbelt.
Ja, genau. Ne? Irgendwelche Sätze verdreht und so weiter. Also wir kennen das alles. Ich glaube, wir wissen es auch. Und auch wir, also Moritz und ich, wir appellieren immer wieder, Leute, nehmt euch die 5-6 Minuten und guckt mal, von wem ist der Beitrag überhaupt? Welche Quelle ist da? Wer hat das Ganze überhaupt mal wann gesagt? Ne? Und das ist Arbeit. Ich weiß es selber. Ne? Du guckst selbst für dich persönlich nach diesen Beiträgen und musst erstmal recherchieren. Stimmt das hier, was hier passiert? Passiert ist. Und andere machen es eben nicht. Die teilen das alles, weil es halt super simpel ist, ne, Bildschlagzeilen zu teilen und wissen gar nicht, was sie da teilen. So.
Ganz genau. Oder auch gegen zu recherchieren. Nicht immer nur eine Quelle nehmen. Gucken, wo hat man überhaupt geguckt. Das ist das, was ich auch immer versuche weiterzugeben, dass nicht alles, was im Internet steht, auch automatisch richtig sein muss, nur weil es auf Google Seite 1 steht oder so.
Ja, ne? Das bringt uns, Moritz und mich, wieder zu dem Thema des Internetführerscheins. Der wäre auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise clever, dass man da mal wirklich so eine Art Führerschein ablegen kann und beweisen kann, okay, ich bin überhaupt in der Lage, das alles hier im Internet zu befeuern und hinzubekommen. Ne? Moritz, bist du eigentlich noch da?
Ich bin noch da, hallo.
Ach da, okay.
Ja. Zwischendurch eingeschlafen.
Ja. Nee, ich habe ein paar Liegestütze gemacht in der Zwischenzeit. Tatsächlich.
Hast du ein paar Bildschlagzeilen geteilt in der Zwischenzeit?
Nee, ich habe wirklich ein paar Liegestütze gemacht gerade, ohne Spaß.
Dann kann ich euch direkt auch noch, kommt noch eine Lagerfeuerfrage? Nee, das waren die beiden, ne?
Das waren die, genau.
Dann würde ich euch aber trotzdem auch noch kurz was Medizinisches, wenn ich darf,
gerne.
Kurz fragen.
Raus.
Weil halt viele ganz viel Homeoffice machen und dann auch viel trotzdem am Schreibtisch sitzen und irgendwie, habt ihr einen optimal guten Tipp für Leute, die gerade im Homeoffice sind?
Ja, also grundsätzlich sind Sitzpausen das A und O. Man neigt ja dazu, zu Hause immer in so eine sitzende Position zu verfallen. Wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als in einem Büro, wo es manchmal so Pflichtpausen gibt und da muss man einfach hin und wieder aufstehen, um den einen oder anderen Botengang zu machen. Aber gerade so diese Verlockung, auf der Couch auch zu arbeiten und sich die ganze Zeit irgendwo hinzuflezen, das halte ich für gefährlich. Das heißt, man sollte sich einfach so seinen Wecker stellen und sagen, für jede Stunde, die ich sitze, 5 Minuten Bewegung. Das heißt, einmal kurz in den Keller, einmal wieder hoch, ne, ein paar Übungen machen, ein paar Kniebeugen, irgendwas umräumen. Das reicht schon völlig aus, um eben aktiv zu bleiben und diesen Negativschaden durch Sitzen zu vermeiden. Und natürlich am offenen Fenster arbeiten. Frische Luft, ne? Die Luft war nie frischer denn je und ich glaube, es tut unserer Lunge wirklich gut, wenn wir diese frische Luft einatmen und keine Sorge, über einen Balkonabstand von mehr als 1,5 Meter kann man sich auch nicht mit dem Corona des Nachbarn anstecken. No worry.
Also, ich halte fest, erstmal an die frische Luft und eine rauchen. Sitzen ist das neue Rauchen und dann wieder rein.
Ganz genau.
Ja. Perfekt. So großartig. Ey, ich muss, glaube ich, mal, oder wir müssen, glaube ich, mal zum Schluss der Sendung kommen.
Mein Hubschrauber steht auch bereit.
Genau, dein Hubschrauber. Ja, wir haben im Vorfeld ausgemacht, wir sprechen von Hubschraubern, wenn wir Knippi loswerden wollen.
So wie bei Wetten, dass und Thomas Gottschalk.
Ja, stimmt. Ey, also ich erinnere mich wirklich noch an die Szenen von Wetten, dass, wo dann irgendwelche Promis da, sei es jetzt mal Tom Hanks oder George Clooney, noch wirklich wie der begossene Pudel auf dieser Couch sitzen mussten, wirklich noch 4 Stunden. Und da kam noch eine Wette und noch eine Wette. Also ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres für einen Gast, als da irgendwie irgend so einen Mist noch mitzubekommen, von dem man eh nur die Hälfte versteht. Und deshalb haben wir vorher schon ausgemacht, wenn irgendwas ist, dann erwähnen wir den Hubschrauber und dann kann der Knippi sich hier loslösen.
Ja, aber jetzt mal ohne Scheiß, die sollen sich nicht so anstellen da auf der Couch. Also die haben ja dann auch was zu erzählen und dafür bekommen die ja auch viel Publikum. Da muss man dann halt auch mal sitzen und kann sich auch ruhig mal anhören, was die anderen so sagen. Von daher.
Ja, und es liegt ja auch absolut an einem selber. Deshalb umso cooler finde ich, dass das Gespräch hier total fluffig vonstatten gegangen ist. Und ich muss mich wirklich bedanken. Also vielen Dank, dass du unserer Einladung gefolgt bist und da auch so spontan Bock drauf hattest. Also hat mir total gefallen. Und um jetzt zum Schluss zu kommen, Leute, geht auf die Seite support.localheroes.de, geht auf die Instagram-Seite fkk-covid oder auf Knippis Seite. Wir hauen nochmal alles in die Stories raus und alles in den Feed. Und ja, unterstützt eure Locals und seid trotzdem, ja, auch was die anderen Länder und die ganze Welt angeht, brav. Und in diesem Sinne ziehe ich mich jetzt hier aus diesem Talk raus. Ich bedanke mich und wünsche allen noch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche und ich überlasse das letzte Wort Knippi und Moritz.
Dann würde ich, bevor Moritz, tschüss Kamil, danke ebenfalls zurückgeben, nämlich erstmal danke für die Einladung, dann noch fkk-covid, wenn ihr es bei Instagram sucht und nochmal ein ganz, ganz fettes Danke, ich weiß nicht, wer es war, Kamil oder Moritz, ich glaube, es war Moritz, für den Satz, den ich nachher an die Marketingabteilung von Borussia Mönchengladbach weitergeben werde. Du hast ihn am Anfang des Podcasts gesagt, nämlich, wenn ein Verein, dann Borussia Mönchengladbach.
Oh, herrlich. Und Knippi, jetzt mein allerletzter Wunsch, bevor du in den Hubschrauber steigst, kannst du noch ein einziges Mal ein Tor für Borussia ankündigen oder verkünden?
Bitte, bitte.
Wer hat's denn gemacht? Komm, dann du gibst vor. Ja,
ich würde sagen, es war Karl-Heinz Flipsen.
Und was war's? Das 1-0, 2-0, 3-0, 4-0?
3-0, 3-0.
Das 3-0 gegen wen?
Gegen Karlsruhe und Karl-Heinz Flipsen hat vorher irgendwie dreimal die Latte getroffen.
Welche Spielminute?
Die 88.
Okay.
Und es regnet.
Und Bökelberg oder Borussia Park?
Bökelberg, ganz klar Bökelberg.
Okay, dann. 88. Spielminute, das 3-0. Ach nee, Quatsch. Siehste, ich bin schon viel zu lange raus. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht, Mensch.
Reicht. Hat mir schon gereicht. Ohne, alles gut.
Nee, jetzt ohne Scheiß, die Bundesliga muss wieder losgehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Also nochmal. 88. Spielminute, neuer Spielstand im Bückeberg-Stadion. Borussia. Jetzt müsst ihr 3 sagen.
3!
Karlsruhe!
0!
Torschütze! Nachdem er 3-mal die Latte getroffen hat, hat er diesmal ins Schwarze gezielt. Es ist mit der Nummer... Oh, was hat denn Kalle gehabt?
7! 7!
Mit der Nummer... 7! 7! Mit der Nummer 7! Karl-Heinz! Flipsen!
Ah, perfekt. Ich bin gerade ganz kurz zurückversetzt ins Stadion. Vielen, vielen Dank. Und das schon um 13.26 Uhr. Geil. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank an euch.
Gerne. Vielen Dank zurück. Vielen Dank zurück.
Wenn ich medizinische Fragen habe, ich melde mich.
Super. Also.
Ciao.
Bis dann. Ciao.
Tschüssi.